Könnt ihr mich verstehen? Wir sehen immer wieder, Gott meint es einfach gut. Und es ist für mich auch ein Grund, warum ich gerne hier bin. Also ich bin gerne hier, ja, weil ihr da seid. Und ich bin gerne hier, weil wir hier Gott begegnen. Auch in solchen Dingen. Ja, indem wir hören, indem wir sehen, Gott ist da. Und er meint es gut, er greift in unserem Alltag ein. Heute soll es genau darum gehen, dass es Gott gut meint. Immer. Und es kann sein, dass du in dir damit richtig zu kämpfen hast. Damit zu kämpfen hast, zu wissen, zu fühlen, dass es Gott gut meint. Und ich will dir gleich zu Beginn heute Mut machen. Mut machen, genau daran festzuhalten, dass es Gott mit dir gut meint. Und es kann sein, dass das ein längerer Weg ist, bei dem du immer weiter lernen darfst, wieder zu vertrauen und zu sehen, Gott meint es gut mit dir. Und es kann auch sein, dass Gott dir heute in dieser Zeit mit einem Mal neu das Verständnis schenkt und du siehst, Gott meint es immer gut. Ja, aber hab die Geduld, dich darauf einzulassen und zu sehen, Gott meint es gut. Und damit das ein Stückchen weit besser in unsere Herzen sackt und sacken kann, hat der Nathanael Erbe euch einen kleinen, ich nenne es mal musikalischen Beitrag mitgebracht. Eine Vertonung von einem Bibelvers, der uns helfen kann, genau das zu sehen. Gott meint es gut. Nathanael.
Ihr wolltet, dass es böse mit mir endet. Stattdessen hat es Gott zum Guten gewendet. Ihr wolltet, dass es böse mit mir endet. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Dass das Böse mit mir endet. Stattdessen hat es Gott zum Guten gewendet. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Aber Gott hat alles zum Guten gewendet.
Hey, Nathanael, danke schön. Und wisst ihr, was das ist? Das ist 1. Mose 50, Vers 20. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr wolltet, dass es böse mit mir endet, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ihr meintet es böse mit mir, aber Gott meinte es gut. Das ist Gottes Wort. Ihr meintet es böse mit mir, nicht ihr, sondern die Menschen. Menschen meinten es böse mit mir, aber Gott meinte es gut. Und das tut so gut und es ist gleichzeitig so unheimlich schwer, manchmal zu verstehen, zu glauben, zu ertragen. Weil manchmal ist alles in unserem Leben darauf gepolt, dass wir sagen, das stimmt nicht. Und manchmal ist es so, dass das, was wir erlebt haben, böse ist. Zu dieser Welt gehört es, dass es Dinge gibt, die sind böse. Und die sind dir passiert. Da wurde dir Böses getan. Und du konntest auch nichts dafür. Und irgendwie müssen wir mit diesen Situationen umgehen. Also es geht heute nicht darum, dass vielleicht du irgendetwas gemacht hast, sondern es geht heute darum, dass dir in deinem Leben böse Dinge passieren können. Dass dir Menschen begegnen, die meinen es nicht gut mit dir. Die mit voller Absicht dir einfach auch wehgetan haben. Und dann die Frage, wie gehst du damit um?
Was macht das mit deinem Leben? Und das ist echt eine riesige Herausforderung. Es kann für dich bedeuten, dass du vielleicht bei dir an der Arbeit erlebt hast, dass Menschen wirklich bewusst dich ausschließen. Alle werden zum Essen eingeladen, du nicht. Hört ihr mich? Super. Super. Es kann sein, dass du das in der Familie erlebt hast. Dass du in deiner Familie einfach erlebt hast, dass dir wehgetan worden ist. Und das sind Dinge, die tragen wir in uns. Die kannst du in dir tragen. Und es gibt Menschen, die haben so etwas wie eine Gabe des Vergessens. Die kommen damit irgendwie klar. Und es gibt Menschen, die werden misstrauisch. Denen fällt es schwer, Menschen zu begegnen. Und es gibt auch Menschen, die tragen in sich einfach einen Schmerz. Die werden ängstlich. Wie gehen wir mit diesen Sachen um? Und Gottes Wort sagt, Menschen, meint es böse mit dir, Gott aber meint es gut. Es gibt so bewegende, auch Beispiele der aktuellen Zeit von Menschen. Vielleicht sagt euch der Name Corrie ten Boom was. Eine Frau, die während der Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges in den Niederlanden geholfen hat, jüdische Menschen zu verstecken, bewahrt hat vor dem Tod, die am Ende selber inhaftiert wurde, im KZ saß und die im KZ erlebt hat, wie ihre eigene Schwester getötet wurde. Die viele sehr weise Sachen gesagt hat. Wenn man sich mit ihr beschäftigt, ist es etwas unheimlich Bewegendes. Die hat zum Beispiel gesagt, sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt dem Heute die Kraft. Ja, wenn du dich sorgst, ändert das nichts an den Problemen von morgen, aber dir raubt es heute die Kraft. Und diese Frau hat es tatsächlich geschafft, am Ende ihres Lebens ihr Leben nicht nur zu meistern, sondern tatsächlich Vergebung zu leben. Das Mikro passt nicht, ja? Soll ich das Handmikro nehmen? Corrie ten Boom begegnet zu einem Zeitpunkt in München bei einer Veranstaltung, bei der sie selber spricht, einem der KZ-Wärter, der mitverantwortlich für den Tod ihrer Schwester ist. Und dieser Mann bittet sie um Vergebung. Und sie schafft es tatsächlich, diesen Menschen zu vergeben. Und es wäre so tiefst menschlich, wenn sie diesen Menschen mit Hass begegnet. Wenn sie diesen Menschen begegnet mit der Haltung, du wirst noch bekommen, was du verdienst. Stattdessen sehen wir in ihr jemanden, der es geschafft hat, mit diesem Schmerz und mit dem Bösen, was sie erlebt hat, göttlich umzugehen. Und ich möchte heute mit euch einen Blick werfen auf eine biblische Person. Wisst ihr, derjenige, der das sagt, ihr meintet es böse mit mir, aber Gott meint es gut. 1. Mose 50, Vers 20, das ist Josef.
Und wenn du die Lebensgeschichte von Josef anschaust, dann musst du eigentlich sagen, der hätte allen Grund, schwerst traumatisiert durch dieses Leben zu gehen. Ey, wenn ich mir das Leben von Josef anschaue, wir müssen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und uns fragen, was ist denn da passiert? Heute spricht ja man manchmal so von dysfunktionalen Familien. Josef kommt aus einer vollkommen kaputten Familie. Wir denken ja immer so, das sind die großen Leute des Glaubens. Sie sind nur groß, weil Gott in ihrem Leben groß wirkt. Diese Familie war vollkommen kaputt. Das geht schon los mit seinem Vater. 1. Mose 35, 22 bis 27. Jakob hatte 12 Söhne. Kann man sagen, ja, ist erstmal schön. Viele Kinder, kann man gut finden. Die Söhne Leas waren Ruben, der Erstgeborene Jakobs, ferner Simeon, Levi, Judah, Issachar, Sebulon. Dann geht's weiter. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin, die Söhne Bilhals, der Magd Rahels waren, dann Naphtali, dann die Söhne Silpas waren, der Magd Leas, Gad und Ascher. Das waren die Söhne Jakobs. Und ich sage euch, ein Mann, der von 4 verschiedenen Frauen Kinder bekommen hat und die versucht, alle in einem Haushalt irgendwie zusammenzuhalten, steuert aufs Chaos zu. Das war keine gesunde Familie. So, keine Ahnung, was Jakob sich dabei gedacht hat. Göttlich war es nicht. Gott gebraucht diese Familie. Und ich glaube, er macht das immer wieder, um am Ende zu zeigen, dass seine Gnade größer ist. Gott braucht nicht das Perfekte. Er braucht nicht den perfekt durchstrukturierten Menschen, bei dem alles glatt läuft. Gott ist perfekt, nicht wir. Sondern Gottes Kraft wird in uns kaputten, zerbrechlichen, unvollkommenen Menschen wirksam. Und das siehst du auch in diesen Familien. Diese Familie war kaputt, Gott gebraucht sie trotzdem. Und dann ist es so, dass Jakob eine Lieblingsfrau hatte. Also, er hat von 4 Frauen Kinder bekommen und eine dieser Frauen war ihm besonders wichtig, Rahel. Von der hat er 2 Söhne bekommen, Josef und Benjamin. Und er hat einen Sohn brachial bevorteilt. Das war kein gerechter Vater. Wisst ihr, wenn man sich mit Familie beschäftigt, dann kann man manchmal entdecken, dass es durch die Generationen hinweg sowas wie Muster gibt. Sachen, die sich wiederholen. Und dann muss man bei Jakob und bei Josef feststellen, das, was Josef erlebt, dass sein Vater ihn bevorzugt, war jetzt nichts, was Jakob fremd gewesen ist, weil seine eigene Mutter genau das gleiche mit ihm gemacht hat. 2 Brüder, Jakob, der andere Esau. Und Jakob hat seinem Bruder das Erbe geklaut, angestiftet von seiner Mutter. Also Jakob hatte selber schon eine Mutter, die ihn brachial bevorzugt hat und die ihn dazu angestiftet hat, eigentlich seinem Bruder etwas zu nehmen. Das zieht sich durch die Familie. Ja? Josef erlebt genau das Gleiche. Und Josef wird einfach bevorzugt. Wisst ihr, wir können von Josef auch eine ganze Menge lernen, wie man mit harten Zeiten umgeht. Manche nennen das heute Resilienz. Aber gleichzeitig sehen wir bei Josef auch, dass er zu Hause geschützt wurde, bevorzugt wurde, im Gegensatz zu seinen Geschwistern. Und das sind Kleinigkeiten, die zusammengefasst riesengroß sind am Ende. Also, in 1. Mose 37, Vers 2, da wird beschrieben, dass Josef seinem Vater hinterbrachte, was man seinen Brüdern Schlimmes nachsagte. Also, die Brüder machen irgendeinen Mist. Josef geht nach Hause zu seinem Vater und sagt, hier hast du gehört, deine anderen Söhne haben. Ja, bad vibes. Nicht gut. Natürlich sind die Brüder sauer. Ich habe 4 Geschwister. Das hätte bei uns innerhalb der Geschwisterschaft, bei den Brüdern, wäre man irgendwie zusammengekommen. Ja, und das ist einfach ungünstig. Der eine Sohn wird bevorteilt und petzt dann auch noch. Dann ist es so, an einer Stelle wird beschrieben, dass der Vater Josef einen Mantel schenkt. Dieser Mantel, dieser Begriff, der dort vorkommt, der kommt im Alten Testament an 2 Stellen vor, bei Josef und einmal in 2. Samuel 13. In 2. Samuel 13 wird damit ein Königsmantel beschrieben. Das war nicht einfach irgendein Mantel. Das war ein Luxuskleidungsstück. Und es ging damals bei einem Mantel auch nicht einfach nur darum, dass jemand etwas zum Anziehen hatte. Ein Mantel war gleichzeitig ein Statussymbol und ein Gebrauchsgegenstand. Die Brüder von Jakob, die mussten als Hirten arbeiten. Und Hirten standen damals in der Hierarchie eher weit unten. Die haben gestunken, hatten mit Tieren zu tun, mussten draußen übernachten. Die hätten diesen Mantel gebraucht. Weil ein Mantel auch bedeutet hat, ich kann mich gegen Wind und Wetter schützen, ich habe eine Schlafunterlage und etwas zum Schutz gegen die Kälte. Ein Sohn darf die ganze Zeit zu Hause bleiben, hat es gemütlich, der kriegt jetzt auch noch diesen Mantel geschenkt. Also, ein Vater hat 12 Söhne und davon müssen zu dem Zeitpunkt 10 als Fahrradkurier schuften. Bei Tag und bei Nacht für irgendein größeres Unternehmen Essenspakete ausfahren. Weil sie so busy sind, sind sie nachts öfter unterwegs auf irgendwelchen alten, klapprigen Mühlen. Ein Junge ist die ganze Zeit zu Hause und schlägt irgendwann bei seinen Brüdern auf, die mit dem Fahrrad Schwerstarbeit verrichten, und zeigt ihnen den von ihrem Vater neu geschenkten Lieferwagen. Braucht er eigentlich gar nicht, hat er trotzdem bekommen. Keine gute Beziehungsgrundlage in Familie. Dann wird uns noch berichtet, gleiches Kapitel in der Bibel, 37. Kapitel, Mose träumt. Und in diesem Traum, den er seinen Brüdern erzählt, träumt er, dass er sich über seine Brüder erhebt, er einmal über sie bestimmen wird. Und ich denke mir so, was denkst du denn, was passiert? Also deine Brüder scheinen ja sowieso eher rustikale Gesellen gewesen zu sein, Hirten draußen. Du trägst deinem Vater sowieso schon zu, dass die ab und zu, ich sag mal, ein krummes Ding drehen. Dann reibst du ihnen auch noch unter die Nase, was du bekommst, und sagst ihnen, am Ende bestimme ich über euch alle. Natürlich waren die sauer. Keine gute Familie. Das war eine kaputte Familie. Und diese Brüder in ihrer Wut nehmen Möglichkeit zur Rache. Und ich habe so viel Verständnis für beide. Ich glaube, Josef war vielleicht auch sowas wie unbedacht stolz. Er war zu Hause, hatte die Liebe seines Vaters, er wurde geschützt. Und manchmal können Menschen auch irgendwie unbedacht sein. Die zeigen jemandem was, freuen sich über Dinge und realisieren gar nicht, was das im anderen eigentlich auslöst. Vielleicht hat er es auch gewusst und hat sie mit Absicht in die Nase gerieben, ich weiß es nicht. Aber es kann auch manchmal sein, dass Leute einfach manche Sachen unbedacht machen. Die Brüder gleichzeitig wurden einfach ungerecht behandelt. Hey, wie muss es denen gegangen sein? Wären die gerne zu Hause geblieben, ganz sicher. Hätten die sich gewünscht, dass ihnen ihr Vater voller Liebe und Wertschätzung irgendwie noch was mit auf die Reise gibt, was sie vor Wind und Wetter schützt? Natürlich, ganz sicher. Das waren wahrscheinlich einfach nur Männer, die sich am Ende nach der Liebe und Bestätigung ihres Vaters gesehnt haben. Und die erlebt haben, dass sie ungerecht behandelt werden. Und dann kommen wir an einen Punkt, der total spannend ist. Weil diese Brüder stehen vor einer Entscheidung. Sie stehen vor der Entscheidung, wie gehen sie mit dem Leid um, auch mit dem Bösen um, was sie selber erlebt haben und was sie nicht verdient. Weil in dieser Familie kommt keiner gut weg. Da ist es so, sie haben alle Böses erlebt und getan. Die Brüder sind genauso Opfer. Sie werden zu dem Zeitpunkt zum Täter, an dem sie sich dazu entschließen, ihren eigenen Bruder zu töten. Es wird beschrieben, dass sie ihn in eine Grube werfen. War eigentlich ein Todesurteil. Den Mantel machen sie irgendwie schmutzig, bisschen kaputt, kommt ein bisschen Blut ran von dem Tier. Dem Vater wird erzählt, Josef hätte ein wildes Tier gerissen. Am Ende ist einer da, der sagt, das ist vielleicht doch ein bisschen hart, komm, wir verkaufen ihn in die Sklaverei. Und jetzt ist es so, dass dieser Mann Josef, junger Mann, vielleicht war der 17 oder sowas, erlebt, dass seine eigenen Brüder sich voller Hass gegen ihn stellen, ihn zuerst töten wollen, in die Grube schmeißen und ihn danach in die Sklaverei zu verkaufen. Und da in dem Punkt widerfährt Josef Böses. Bei allem Verständnis für Familien- und Leidensgeschichten ist das ein Punkt, bei dem wir sehen, dass hier etwas passiert, das kann man nicht rechtfertigen. Es gibt Leid, was uns selber widerfährt, und es darf gleichzeitig niemals die Rechtfertigung dafür sein, anderen Menschen weh zu tun. Genau das sehen wir an den Brüdern. Sie stürzen diesen jungen Mann, diesen Jugendlichen ins Unglück. Und das zieht sich weiter. Er wird in die Sklaverei verkauft, kommt damals zu einem hohen Beamten in Ägypten und wird von der Frau dieses Beamten am Ende der Vergewaltigung bezichtigt. Und er kommt ins Gefängnis. Gefängnis war nicht so wie heute hier, sondern man vermutet, dass ein Gefängnis so war, dass die Leute tagsüber richtig knechten mussten, arbeiten mussten und nachts über sicher verwahrt wurden. Entweder tatsächlich irgendwie in eine Grube gesteckt wurden, bei der sie nachts wieder rauskamen, oder irgendwo angeleint, angebunden gewesen sind. Unter den Gefangenen gab es aber zum Beispiel Aufseher. Also es gab andere, die mehr zu sagen hatten, die sich irgendwie hocharbeiten konnten und die dann zum Beispiel Arbeiten beaufsichtigt haben. Und Josef schafft es innerhalb dieser Haft, sich sozusagen hochzuarbeiten. Wenn man sich die Zeitspanne anschaut, sich überlegt, wie lange das gedauert hat, gibt es Leute, die sagen, das können fast 20 Jahre gewesen sein. Eines jungen Lebens. Der hat länger gelitten, als er sozusagen beschützt zu Hause war. In Sklaverei und Zwangsarbeit. Fern von zu Hause bei denen, die ihn geschützt und geliebt haben. Ja, da gab es kein schönes Kleid mehr. Und was macht das eigentlich mit einem Leben? Josef hätte allen Grund gehabt zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Diese Welt hat sich gegen mich verschworen, jeder will mir nur Böses. Meine eigene Familie hat mich verraten, hat mich in die Sklaverei verkauft. Ich bin unschuldig für eine Straftat verurteilt worden, die ich niemals begangen habe und muss jetzt hier im Gefängnis schuften. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Diesen Schmerz, auch dieser Ungerechtigkeit. Zu wissen, das, was mir passiert ist, das war einfach nicht fair. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mir vielleicht nichts vorzuwerfen. Und trotzdem ist dir genau das passiert. Warum? Manchmal gedenken es Menschen böse. Wisst ihr, wir können so gute Sachen tun. Es gibt so viele Menschen, die mit ihren Handeln auf einen so liebevollen Gott hinweisen und gleichzeitig ist in uns etwas, was zu den fürchterlichsten Dingen fähig ist. Es gibt einen Psychologen, Philip Zimbardo heißt der, der hat ein Buch geschrieben, The Lucifer Effect. Und der untersucht psychologisch Bedingungen, wie Menschen in Krisensituationen reagieren. Überhaupt kein Christ. Der hat zum Beispiel ein Experiment, Stanford Prison Experiment gemacht. Da wurden Leute in Gefangene und Wärter eingeteilt, Studenten, die eigentlich eine Situation nur spielen sollten. Und es musste abgebrochen werden, weil die Wärter angefangen haben, in diesem Experiment die Gefangenen, die ja eigentlich auch nur gespielte Gefangene waren, zu malträtieren. Und in diesem Buch untersucht er ganz viele historische Ereignisse. Völkermord und Ruanda, solche Sachen. Ist ein unheimlich schmerzhaftes Buch. Wenn man das liest, das geht richtig ans Eingemachte. Wisst ihr, am Ende stellt er einfach nur fest, dass es anscheinend so ist, dass fast jeder Mensch in der falschen Situation zu echt gemeinen Sachen fähig ist. So dieses Böse ist irgendwie in unserer DNA trotzdem drin. Und es kann sein, dass es dir passiert ist. Dass du auch in so einer kaputten Familie groß geworden bist. Dass du in der Schule fürchterlich gemobbt worden bist. Dass du, ohne dass du irgendwas dazu konntest, Opfer von einer Straftat geworden bist. Böse Menschen tun böse Sachen. Und Josef kannte das. Das Leben von Josef nimmt irgendwann eine Wendung. Eine Wendung, weil er es karrieremäßig sozusagen schafft, sich hochzuarbeiten. Über einen Mitgefangenen, der den Pharao kennt, wird er weiterempfohlen, er kommt zum Pharao, kann dem Pharao weiterhelfen und kommt dann beim Pharao, also dem König von Ägypten, an eine hohe Stellung. Kann man eine schöne, einfache Geschichte erzählen. Aber die Wahrheit ist, wisst ihr, Josef sitzt doch sein Erlebnis mit seiner Familie immer noch im Nacken. Das ist doch nichts, was du abschüttelst und ablegst wie ein Kleidungsstück. Und
1. Mose 50 und davor wird beschildert, was passiert, als Josef seiner Familie wieder begegnet. Und wisst ihr, was wir sehen? Es bricht alles wieder auf. Dieser Mann hat das Leid, das ihm erfahren ist, in seinem Leben mitgetragen. Ja, gingen gute Jahre vorher. Er sieht seine Familie wieder, alles ist wieder da. Ja, er stellt seine Brüder auf die Probe, er will wissen, was passiert. Um trotzdem am Ende sagen zu können, ihr meintet es böse mit mir, Gott aber meinte es gut. Und wisst ihr, wir brauchen diesen Gott in unserem Leben. Ihr könnt euch aus dieser Welt manchmal nicht zurückziehen. Wir werden Dinge erleben, die uns wehtun, die böse sind, die ungerecht sind, für die du nichts kannst. Und ohne diesen Gott in deinem Leben, bei dem du weißt, bei allem, was mir passiert, da ist jemand, der meint es immer gut mit mir. Das sind böse Menschen und nicht Gott, die das tun. Aber da ist ein Gott, der meint es gut. Hast du am Ende keine Antwort, wie du diese Situation bewältigen wirst. Josef hat noch eine andere Sache geholfen. Wenn er mir eine Folie weiter klickt, dann lesen wir, wie dieser Vers weitergeht. Ihr gedachtet es böse mit mir, aber Gott gedacht es gut, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Josef in seiner Situation hatte damals Zugang zu Nahrungsmitteln und es herrschte eine Hungersnot. Und Josef konnte durch seine Situation seine Familie vor dem Hunger bewahren, retten. Wir vergessen dabei aber, dass es da wieder so eine krasse menschliche Perspektive gibt. Wisst ihr, was Josef hätte machen können? Er hätte seine Brüder ansehen können, sie erkennen können, ihnen sagen können, hier, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Josef. Ihr wolltet mich zuerst töten, habt euch dann überlegt, dass es doch besser ist, wenn ich nur als Sklave arbeite. Geht mal nach Hause, grüßt euren Vater von mir. Ihr bekommt nichts. Das wäre eine Reaktion eines Menschen gewesen, der an dieser Verletzung, die er erlitten hat, zugrunde gegangen ist. Erfüllt von Hass und von Wut. Immer ganz im Ernst, es wäre doch irgendwie verständlich gewesen. Hätte er machen können. Aber er sagt, ihr meintet es böse mit mir, Gott meinte es gut, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Also auch einfach nur zu sagen, naja, er hat halt das große Ganze vor Augen, ist halt auch nicht so ganz richtig, weil er hätte auch ganz anders reagieren können. Wir brauchen die Güte Gottes in unserem Leben ganz persönlich. Wir müssen ganz persönlich erleben und verstehen, dass es Gott immer gut mit uns meint, um überhaupt dahin zu kommen, dass wir am Ende sagen können, du hast es zwar wirklich böse mit mir gemeint, aber weil es Gott gut mit mir meint, meine ich es jetzt trotzdem gut mit dir. Wisst ihr, es gibt jemanden, der es immer gut mit uns meint, mit dir meint, und der am Ende alles getan hat, um sein großes Volk zu retten, das ist Jesus. Am Ende sehen wir in Gott selbst, was es bedeutet, dass Gott es immer gut mit uns meint, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, Und wisst ihr, was Jesus passiert ist? Jesus wurde Böses angetan. Nicht einfach nur zufällig, sondern gestaltet und geplant. Da haben sich Menschen zusammengeschlossen und die haben einen Plan gemacht und sich überlegt, wie können wir diesen Menschen, der anscheinend nichts Böses getan hat, so qualvoll wie möglich zu Tode bringen. Gott selbst kommt auf diese Welt und Gott selbst wird zum Opfer. Jesus ist Opfer unserer Boshaftigkeit. Warum? Weil Gott einen großen Plan hat und der ist zu retten ein großes Volk. Dich. Und wenn wir Josef sehen, dass dieser Mann im Alten Testament sagen kann, Menschen meinten es böse, aber Gott meint es gut, dann können wir auf Jesus blicken und erkennen, Gottes Güte, dass es Gott gut meint, kommt dort auf die Welt. Und weißt du, wenn du diesen Gott noch nicht kennst, wenn du noch nie erlebt hast, dass es Gott wirklich gut mit mir meint, dann kann es heute der Schritt für dich sein, dass du sagst, ich beginne heute mein Leben mit Jesus. Ich lerne heute Gott kennen. Ist hier jemand heute, der diese Entscheidung treffen möchte? Ja, dann melde dich gerne jetzt, damit wir gemeinsam entdecken können, was es bedeutet, genau diesen Gott zu kennen, der es mit dir persönlich immer gut meint. Wenn ihr selber merkt, dass ihr Probleme damit habt, dass ihr so Schmerzen, so Verletzungen in euch tragt, die einfach immer wieder es schwer machen, das zu glauben, dann sprecht doch nach dem Gottesdienst diese Menschen mit dem weißen Schild an und kommt mit ihnen ins Gespräch. Weil manchmal ist es eine längere Reise, dass wir wieder lernen dürfen und Vertrauen fassen, dass Gott es immer gut mit uns meint. Wir sehen bei Josef, dass so viele Sachen so schief laufen können. Es gibt so viele Gründe, warum wir selber vielleicht schlimme Dinge tun. Und es gibt auch so viele Gründe, so viele Dinge, die Verständnis dafür schaffen, wie Sachen zustande kommen. Hey, das war keine gute Familie, in der Josef groß geworden ist. Schon die Oma und Opa haben Chaos in die Familie gebracht. Ja, es war böse, was ihm passiert ist. Die eigenen Brüder wollten ihn töten und haben ihn in die Sklaverei verkauft. Ja, es war böse. Er ist zu Unrecht für etwas verurteilt worden, was er nicht getan hat. Und gleichzeitig hat er sich nicht fesseln lassen an das, was ihm selber passiert ist, sondern kann am Ende sogar so weit gehen, diese Menschen zu retten, die ihm so zugesetzt haben, weil er weiß, Gott meint es gut mit dir. Und ich möchte dich genau dazu ermutigen. Ich möchte dich dazu ermutigen, auch in der kommenden Zeit, wenn dir Dinge passieren, die dir zusetzen, in deinen Schmerzen, deine Verletzung, die du erlebt hast, ganz bewusst hineinzusprechen und zu sagen, Gott meint es gut mit mir. Das, was mal passiert ist, war nicht gut. Es war böse. Es war ungerecht. Ich kann vielleicht nichts dafür. Das ändert aber nichts an der Tatsache, Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir und er will dein Bestes. Er liebt dich und alles, was von ihm kommt, ist darauf ausgerichtet, dass es dir gut geht. Und das geht bei Gott so weit, dass er am Ende selbst auf diese Welt kommt, all das Böse, was auch du fühlst, erträgt, damit du gerettet bist. 1. Mose 50, Vers 20. Menschen meinen es böse mit dir. Gott meint es gut. Jetzt lasst uns noch mal Nathanael zuhören. Und wisst ihr was? Wiederholt doch mit ihm mit. Wiederholt mit ihm mit, wie Gott für euch ist. Was es bedeutet, dass wir einen Gott haben, der es gut meint. Amen.
Rede ich hier rein, ja. Okay, Jan. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Stattdessen hat es Gott zum Guten gewendet. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Stattdessen hat es Gott zum Guten gewendet. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Stattdessen hat es Gott zum Guten gewendet. Ey, ja. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Stattdessen hat es Gott alles zum Guten gewendet. Ihr wolltet, dass das Böse mit mir endet. Aber Gott hat alles zum Guten gewendet.
Yes. Gott segne euch.